ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Gunnar Preske. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist der Mann, der uns die aktuelle Politik und die Themen des Tages verständlich rüberbringt. Gunnar Preske ist seit über 10 Jahren bei MDR aktuell. Und über seine Arbeit erzählt er in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek bekommen können. Gunnar Preske ist 44 Jahre jung, hat Politikwissenschaften studiert, ist ein Politik-Fan und ein waschechter Thüringer, der Klöße, Rostbratwurst und Thüringer Kuchen mag. Sportlich war er schon immer. Früher spielte er Basketball, Badminton und Tennis. Und heute? Wie hält er sich fit? Was macht er am Wochenende mit der Familie? Und wie sieht ein Arbeitstag für ihn aus, bevor er abends im Anzug im Studio steht? All das erzählt er uns jetzt in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Gunnar, seit 2013, wenn ich richtig nachgeguckt habe, gehörst du bei MDR aktuell zu den Moderatoren, also über 10 Jahre schon. Die Zeit rast.
In der Tat, ich bin auch ein bisschen erschrocken darüber, dass es schon 10 Jahre sind. So gefühlt habe ich immer noch in mir die Überzeugung, ach, ich habe mehr oder weniger gerade erst angefangen, aber es stimmt nicht. Es sind gerade das, was auch das Studio betrifft, schon 10 Jahre.
Wenn du so einen Tag MDR aktuell so vor dir hast, vor der Brust hast, wie fängt der an? Wie ist das überhaupt? Wie läuft der ab?
Es ist natürlich so, dass man meistens dann eben abends im Geschäft ist und das heißt, dass der Vormittag trotzdem aber schon der Nachrichtenwelt gehört. Man steht natürlich auf und dann liest man einmal quer. Alles, was so da ist, natürlich MDR.de, aber auch Spiegel, Süddeutsche, Tagesschau. Und man guckt so ein bisschen alles einmal durch. Was sind so die Themen? Natürlich dazu gehören auch die sozialen Medien. Man guckt, was sind dort die Gesprächsthemen, was wird diskutiert. Und das zieht sich eigentlich den ganzen Tag über durch und dann auch gerne mal vormittags eine Bundestagsdebatte. Auch das höre ich mir dann parallel nebenbei an.
Und dann habt ihr, wann geht's los beim MDR?
Also ich, wenn wir so 19:30 Sendung haben, bin ich meistens so gegen um 12, halb eins im Sender. Dann wird so ein bisschen geschaut, wie sind wir planungstechnisch aufgestellt, was sind so die Beiträge, die sich die Planung überlegt hat. Und dann geht's so los mit der ersten Sitzung. Da ist dann Redaktionsleitung, der Chef vom Dienst für den Tag plus eben die Moderation. Und da wird so ein bisschen durchgeguckt, was haben wir vor, was können wir machen. Da wird auch schon diskutiert sehr viel, bevor es dann direkt im Anschluss in die große Runde geht, wo alle dabei sind, alle Reporter, alle Gewerke. Und da ist dann schon zwischendurch ja auch viel Diskussion, was ist ein gutes Thema, was kann man, sollte man heute machen, was muss man heute vielleicht machen und was kann man auch noch auf die nächste Woche vielleicht mit verlagern, weil dann zum Beispiel im Bundestag erst die Abstimmung ansteht.
Wie viel Mitspracherecht hast du so als Moderator?
Es ist tatsächlich schon so, dass gerade so in der ersten Runde mit der Redaktionsleitung, Chef vom Dienst und Planer plus Moderator, da kann man schon sicherlich so ein bisschen auch seine Meinung kundtun, was eine gute Idee wäre. Und dann ist es aber natürlich auch so, entweder kann man sich mit seiner Argumentation durchsetzen und alle sagen, ja stimmt, das sollten wir heute auch machen. Oder am Ende sagen die anderen drei, nee, wir bleiben lieber bei dem Plan.
So eine Woche aktuelle Nachrichten präsentieren, stelle ich mir schon anstrengend vor.
Ist es tatsächlich
ist es,
auch.
Ja? Wie kaputt bist du danach?
Schon ordentlich. Gibt auch sicherlich Situationen, da ist man noch länger als 7 Tage auf dem Sender. Und das merkt man dann schon. Der große Vorteil besteht natürlich darin, wenn man jeden Tag in der Taktung ist, ist man eben auch absolut, sagen wir mal, im Fluss. Es kann ein wenig überraschen vielleicht von den Themen, die so anstehen. Man kann die Diskussionen verfolgen, aber man ist dann natürlich schon platt, weil der Tag am Ende dann doch 10, 11 Stunden hat. Und gerade bis in den Abend rein. Und die Familie will ja auch früh, dass man früh um 6 aufsteht. Also das ist dann schon nicht ganz einfach.
Um 6 nach den Nachrichten abends. Boah.
So ist das. Geht vielen
das
Menschen so.
Das verlangen die Kinder, ja?
Ja, muss man früh in die Schule bringen. Okay. Gott sei Dank fängt sie jetzt eine halbe Stunde später an. Das macht die Sache etwas einfacher. Aber
wie alt sind sie jetzt, die beiden?
Mein Großer ist 16, meine Kleine ist 7. Und gerade bei der Kleinen noch früh in die Schule, da steht
da
man dann eben
ran.
Auf der Matte.
Für diese Sendung, die du machst, braucht es auch die richtige Klamotte. Wer sucht die aus? Du selbst?
Ja, also in der Tat, das war so eine der ersten Erinnerungen, die man so quasi an das Moderatorendasein vor der Kamera hat. Man muss erstmal einkaufen gehen und muss schauen, dass man sich 2, 3, 4, 5 Anzüge mit aussucht, zusammen mit dem Kostüm. Das haben wir natürlich auch hier im Haus. Und man wird dann ein bisschen beraten, aber am Ende entscheide dann schon sicherlich zu einem hohen Prozentsatz, was mir gefällt, wo ich mich drin wohlfühle, was auch zu mir passt. Es wäre jetzt absonderbar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine bunte Krawatte ist irgendwie gar nicht so meins. Und da sage ich dann auch manchmal, nee, komm, ich mache die einfache Farbe. Weil am Ende kommt es ja auf mich auch gar nicht an. Sobald man über mich zu viel redet und über meine Krawatte oder über mein Hemd, ist der eigentliche Sinn der Nachrichtensendung dahin, weil es geht ja schon um die Themen.
Wie viele Krawatten hast du im Schrank?
Oh, das sind in der Tat hier bei uns unten im Kostüm doch einige. Am Ende sind sie aber doch irgendwie alle, ich bin ein Freund von Dunkelblau und ich habe einen dunkelblauen Anzug und noch einen dunkelblauen und dann kann weiter hinten hängt noch ein dunkelblauer.
Dunkelblau. Hast du heute auch einen, aber privat eher leger, ne?
Ja, in der Tat. Mittlerweile trage ich doch gerne T-Shirt. Wenn man dann den ganzen Tag sonst so im Anzug rumläuft, dann darf man vielleicht die restliche Zeit auch mal eher entspannt im T-Shirt unterwegs sein.
Mhm. Wenn es so kurz vor 19:30 ist, bist du da angespannt? Wie geht's dir da?
Eine gewisse Anspannung muss einfach sein, ja, weil sonst hat man nicht die, die richtige Konzentration für das, was dann ansteht. Zumal wir ja eben auch 100.000 und mehr Zuschauer haben, 500.000, 800.000 Zuschauer. Und da muss man natürlich auch mit ein bisschen Konzentration rangehen. Es ist aber auch nicht so, es darf einen auch nicht lähmen, sondern wenn man es jetzt mittlerweile, du hast es angesprochen, schon seit 10 Jahren macht, dann hat man natürlich auch eine gewisse Routine entwickelt, ja, und trotzdem eine Anspannung gehört dazu.
Du bist in Jena geboren, ein waschechter Thüringer also.
Ja.
Da drängt sich mir die Frage auf, schon angegrillt dieses Jahr?
Du wirst lachen, tatsächlich, ja. Ist schon lange durch, war im Januar und da muss man erstmal natürlich das Gerät erstmal wieder sozusagen in Form bringen. Auch das brauchte ein bisschen, aber da wird dann schon angegrillt, ordnungsgemäß passte das. Also das ist schon durch.
Ich habe das auch schon hinter mir und ich kann ja sagen, als Nicht-Thüringerin, eine echte Thüringer Rostbratwurst. Es geht nichts drüber, glaube ich.
In der Tat. Und ganz wichtig, du hast schon richtig gesagt, Rostbratwurst.
Ja.
Eine Roster, da ist schon der richtige Fachbegriff da. Nein, in der Tat bin ich ein großer Fan von. Fahre ich tatsächlich auch, bin relativ oft noch in Thüringen und dann wird entsprechend bei den, sagen wir mal, beim Fleischer des Vertrauens angehalten, um die richtige zu holen.
Da gibt es ja auch noch mal x verschiedene Varianten.
Und ich bin ohne Kümmel unterwegs. Gibt auch
ja,
andere,
ich
auch. Die mit
Kümmel. Ich mag nicht so gerne. Ich esse überhaupt nicht gerne Kümmel, so auch sonst nicht. Also du auch nicht, haben
wir
gemeinsam.
Sind wir uns einig.
Du wohnst in der Nähe von Leipzig.
Ja.
Was liebst du an Leipzig, so als Thüringer, in Sachsen?
Es ist tatsächlich eine faszinierende Stadt, die eine unglaubliche Dynamik hat. Das ist etwas und man merkt ihr natürlich auch ihre Größe an. Es ist neben Berlin die größte Stadt in Ostdeutschland und mit all den Vor- und Nachteilen, die damit zusammenhängen. Aber es ist natürlich eine unglaublich quirlige und lebendige Stadt, die eine tolle Entwicklung vollzogen hat. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren, fast 20 Jahre in Leipzig und da dabei sein zu können, war in der Tat sehr, sehr, sehr schön und ich mag die Stadt sehr.
Was ich an Leipzig wirklich mag, ist, es ist ein bisschen quirliger als Dresden und man hat ringsrum so ein paar Erholungsgebiete mit Seen, ja, so gerade im Sommer. Also das ist was, was wir in Dresden so ein bisschen vermissen.
Aber ihr habt die Elbe, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wenn man Besuch bekommt, egal aus Deutschland, viele sind darüber überrascht und wissen das nicht. Und wenn man es ihnen dann zeigt, dann stellen sie plötzlich fest, meine Herren, das ist ja enorm lebenswert. Und eben auch die Innenstadt, die ist durchaus sehr schön. Dresden, die Innenstadt, kennen sehr viele. Leipzig, so ein paar Punkte. Aber wenn man dann so durchläuft und hier und das ein bisschen zeigt, immer wieder große Begeisterung.
Du hast vorhin gesagt, du bist schon immer mal in deinem Thüringen. Wie oft schaffst du es in die Heimat?
Meine Eltern sind noch dort, viele Freunde. Ich bin tatsächlich 2-3 Mal im Monat bin ich dort. Ist ja nun auch nicht sonderlich weit. Nee. Und habe da aber auch immer noch viele Beziehungen hin, auch weil es natürlich Sendegebiet ist. Ich mich da durchaus auch sehr gut auskenne. Und da bin ich auch sehr gerne in Thüringen.
Was hat Jena, was Leipzig nicht hat?
Schwierige Frage. Am Ende ist es natürlich meine Heimat. Und das wird es natürlich auch immer bleiben. Merkt man schon, wenn man sich dann wieder nähert. Irgendwie kommt dann sofort, wie bei jedem anderen Menschen auch, man kennt es, so ein Heimatgefühl auf, das es meistens nur einmal gibt. Und da ist Jena mit seinen Bergen und sagen wir mal dem Wald drumherum, das ist sicherlich etwas, man ist unglaublich schnell raus aus der Stadt und ist dann sofort in der Natur und das mag ich schon sehr.
Gunnar Breske, Fernsehmoderator und Politikfan. Du hast mir schon erzählt, dass du ein Politikfanatiker bist.
Auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich glaube, man muss es auf eine gewisse Art und Weise auch sein. Es gehört zum Beruf dazu. Es macht meinen Beruf auch wesentlich einfacher, wenn ich tatsächlich für das brenne. Und es geht ja doch bei uns sehr viel um Politik und das Einordnen. Und warum geschieht das? Warum sagt der das? Warum sagt er das heute und nicht morgen? Und wo sagt das? Da sind viele Dinge, die auch mit in in die Politik hineinspielen und das fasziniert mich von Anfang an. Ich habe das studiert, weil es mich interessiert hat und bin sehr froh darüber, dass ich jetzt einen Beruf habe, wo ich am Ende sogar jeden Tag drüber reden darf.
In deiner Redaktion bist du dann der Politik Fan, sag ich mal.
Gibt es natürlich ein paar. Das gehört so ein bisschen dazu bei der Nachrichtenredaktion. Und da kann man dann auch vortrefflich drüber diskutieren und debattieren. Aber sicherlich gelte ich da schon als einer derjenigen, die, ob gut oder schlecht, aber doch viele Dinge sehr intensiv verfolgen. Mhm. Und da kann man aber mit vielen anderen in der Redaktion natürlich ganz wunderbar drüber debattieren und diskutieren. Das muss man auch, weil am Ende sind es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen, die man dann braucht, die auch bei der Einschätzung, wie ist das Thema zu behandeln, wie ist es zu sortieren, wie ist die Aussage zu werten und ist das wirklich wichtig für den Zuschauer? Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Wir machen es ja nicht für uns, sondern für die hunderttausenden Zuschauer jeden Abend.
Die es auch verstehen müssen, ja.
In der Tat. Und die sich auch darauf verlassen, dass wir uns davor Gedanken drüber gemacht haben, wie man es auch so erzählt bekommt, dass es das Interesse beim Zuschauer weckt.
Interviews mit Politikern gehört natürlich auch zu MDR aktuell.
Ja.
Wie schwer ist das heutzutage? Mitunter antworten die eigentlich nicht so auf unsere Fragen.
Selbstverständlich, das gehört dazu. Es ist einer der altbekannten Weisheiten unter Politikern, egal welche Frage dir gestellt wird, du beantwortest sie nicht, sondern sagst das, was du gerne sagen würdest.
Ja.
Und obwohl man das vorher weiß, ist es am Ende doch schwer, drauf einzugehen. Und wir sind eben auch keine Talkshow. Wir haben keine 45 Minuten Zeit, uns jetzt zum Beispiel mit Herrn Habeck über seine Energiepolitik zu unterhalten, sondern wir haben in unseren Sendungsformaten 3 Minuten. Und da muss man ganz schön überlegen, wie man dann zum Kern der Geschichte kommt. Manchmal gelingt das besser und man muss auch ehrlich sein, manchmal scheitert man natürlich an der Nichtbeantwortung der Frage.
Du warst auch bei den Wahlen oft dabei, bist eingesetzt worden als Moderator bei Wahlsendungen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dieses Jahr Thüringen-Sachsen, 1. September, ist dick im Kalender angestrichen bei dir.
In der Tat, da richtet sich auch die Urlaubsplanung danach. Da sind viele Sendungen, die eine große Rolle spielen und die man beachten muss. Vorher habe ich noch die Europawahl. Da ist dann in der ARD auch eine Sendung, die ich moderieren darf mit allen Spitzenkandidaten. Frau von der Leyen, Herr Kral von der AfD, Frau Barley, SPD. Das wird in Erfurt stattfinden. Auch da bin ich sozusagen schon mit Wahlen befasst und das setzt sich dann bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen sicherlich fort. Ja, das spielt eine große Rolle.
Ich sagte schon, Leipzig ist inzwischen dein Lebensmittelpunkt, sinnvoll natürlich auch wegen deiner Arbeit. Du bist seit 24 Jahren mit deiner Frau zusammen glücklich, nicht verheiratet, hast du gesagt.
In der Tat glücklich nicht verheiratet, aber es scheitert nicht, also ich habe schon gefragt, du hast doch schon Ja gesagt.
Okay, aber...
Das ist 9 Jahre her.
Na, dann wird es aber doch mal Zeit, oder?
Das stimmt. Mhm. Hat auch neulich unsere Tochter früh gesagt, jetzt wäre es endlich mal Zeit. Und wir haben auch kein gutes Argument, warum es nicht so ist. Ich kann es auch gar nicht beantworten, warum ich noch nicht verheiratet bin. Man weiß es nicht. Manchmal fehlt die Zeit.
Es scheint kurz zuvor, es scheint irgendwie bald zu sein, ne?
Durchaus möglich.
So ein Sonntag bei euch zu Hause, wie sieht der aus?
Relativ entspannt meistens. Machen auch gerne mal einen Ausflug, wo man dann sich dies und jenes anschaut. Und ansonsten vielleicht auch einfach mal im Garten von links nach rechts laufen und die Dinge sozusagen in die Reihe bringen, für die vielleicht doch unter der Woche wenig Zeit ist. Mhm. Und dann ist es auch so, dass auch bei mir die Sonntage nicht selten Arbeitstage sind, sodass Wochentage am Ende tatsächlich verschwimmen. Das muss man so sagen. Manchmal muss ich selber überlegen, was ist denn jetzt ein Wochentag? Weil am Ende spielt das für mich weniger eine Rolle.
Aber wir nehmen an, du hast Freisonntag und dann ist das auch ein Familientag.
Absolut, da ist es, gehört auch hin, weil eben der Rest tatsächlich dann doch auf der Strecke bleibt und dann ist es eine gute und wichtige Zeit, weil gerade wenn man eben abends unterwegs ist und kommt dann erst um 10:30 nach Hause, dann schlafen alle schon und man bekommt dann wenig mit von dem, was so am Tag gelaufen ist und da sind dann die freien Tage und die Wochenenden schon sehr wichtig.
Gunnar, du hast mir erzählt, du kommst aus einer sehr musikalischen Familie.
Das stimmt. Und doch bin ich irgendwie das schwarze Schaf.
Du bist nicht Musiker geworden.
Ich bin in der Tat kein Musiker geworden. Aber ich kann mich gut rausreden, meine Schwester auch nicht. Es ist so, dass mein Urgroßvater schon Musiker war, Geige gespielt hat. Mein Großvater war Konzertmeister in Wittenberg-Dessau. Mein Vater war Konzertmeister in Jena. Alle Violine gespielt. Aber bei mir ist es irgendwie doch ein wenig an mir vorübergegangen, offenbar.
Musstest du es ausprobieren? Oder wolltest du es vielleicht mal irgendwann ausprobieren?
Ich habe Gitarre gelernt und das reicht für 3-4 Akkorde und man kommt so einigermaßen über die Weihnachtslieder. Und auch fürs Lagerfeuer mag es noch taugen, aber für mehr bin ich in der Tat nicht berufen. Mein Vater ist da aber auch nicht sonderlich traurig drum. Der kann damit wunderbar umgehen.
Du durftest aber mit deinem Vater auch immer mal mit, wenn er Musik gemacht hat.
In der Tat, ja.
Und bei Proben und Konzerten dabei sein.
Das war tatsächlich in den Ferien, Schulferien häufig der Fall. Mhm. Da ist mein Vater vielleicht dann doch irgendwie ähnlich wie ich, weil er ganz unterschiedliche ja auch Arbeitszeiten hatte. Auch da, das Konzert ist immer abends gewesen und dann wurde tagsüber mal geprobt und als Schulkind, wenn man Ferien hatte, war ich dann immer mit dabei, auch bei Aushilfsfahrten. Ich kenne sehr viele Theaterhäuser und Konzertsäle in Mitteldeutschland aus eigenem Erleben. Das ist natürlich als Kind, wenn man dann da als Achtjähriger sitzt, irgendwann auch langweilig, das ist so, wie es ist. Am Ende ist es aber eben auch eine Erfahrung, über die ich heute zum Beispiel unglaublich gerne nachdenke und die ich toll finde und die ich nicht missen will.
Gehst du heute in so klassische Konzerte?
Viel seltener, als es vielleicht gut wäre. Ab und an ja, aber vielleicht doch zu selten, muss ich sagen.
Und andere Konzerte, so Open Airs, irgendwas Tolles?
Auch nicht so oft, auch tatsächlich. Da muss man ehrlicherweise sagen, dann höre ich mir lieber eine Bundestagsdebatte an.
Du hast auch über 5 Jahre vom NSU-Prozess berichtet, vom Verfahren vor dem Münchner Oberlandesgericht. In deiner Vita steht auch, dass du für Tagesschau und Tagesthemen gearbeitet hast, arbeitest. Was heißt das? So eine Berichterstattung von so einem Prozess zum Beispiel?
Zum Beispiel das. Ich habe tatsächlich angefangen als klassischer ARD-Inlandskorrespondent für Tagesschau und Tagesthemen und habe das auch fast 10 Jahre lang gemacht und war Reporter, war unterwegs, war draußen, war Flutberichterstattung mitgemacht, sehr intensiv. Und über diese Schiene des Reporter-Daseins und das Handwerk tatsächlich auch von Pika auf Lernen führte dann der Weg ins Fernsehstudio. Und das ist ein Weg, von dem ich heute noch sehr viel profitiere, weil ich doch sehr genau weiß, was eben tatsächlich das Reporter-Sein bedeutet, was es heißt, draußen zu sein, mit all den Schwierigkeiten und Chancen, die das auch bietet.
Mhm. Heute? Für Tagesschau, Tagesthemen?
Mittlerweile nicht mehr, da ich sozusagen tatsächlich...
Schaffst du gar nicht, ne?
Ist nicht mehr machbar, wenn man tatsächlich doch in den Studio- und Moderationsdienst eingebunden ist und dabei dann tatsächlich im Studio so viele Dienste hat, dass das andere gar nicht mehr funktioniert.
Mhm. Und du warst sozusagen mal Radiokollege von mir, denn schon während deines Studiums warst du beim Privatradio in Thüringen. Wenn heute so ein Radio käme, Gunnar, wir haben eine tolle Sendung für dich, würdest du oder ist jetzt doch Fernsehen dein Medium?
Radio ist was ganz Tolles und das ist sozusagen, das war meine Einstiegsdroge, wenn man so will. Ich bin tatsächlich über das Radio zum Journalismus gekommen, habe das während des Studiums parallel schon gemacht. Ob man jetzt immer früh um 3 aufstehen muss, weil man sozusagen in die Frühschiene als Nachrichtenredakteur muss, darüber kann man sicherlich ab und zu streiten. Da bin ich froh und sage, dass der Abendsdienst ist doch ein bisschen schöner. Aber das Radio ist nach wie vor ein fester Bestandteil für mich und ich mag das sehr. Genieße es auch jetzt hier im Radiostudio zu sein.
Es gibt die Schnellantwortrunde für Gunnar Preske. Ich gebe gern Geld aus für...
Schwierige Frage. Im Grunde genommen gerne, um was zu essen. Gerne mit meiner Frau, mit der Familie was essen zu gehen, wenn die Zeit gibt. Das mache ich gern.
An anderen Menschen mag ich.
Wenn sie offen, freundlich und vor allem ehrlich sind.
Mag ich nicht.
Natürlich das Gegenteil am Ende, wenn sie hinterm Baum halten und nicht ehrlich sind. Das ist tatsächlich etwas, was mich stört. Leider kommt es doch öfter mal vor.
Vor einer aktuellen Sendung brauche ich unbedingt?
Einen Kaffee. Und eine gute Stimmung im Studio.
Danach gönne ich mir...
Manchmal trinke ich gerne ein Bier.
Im Fernsehen schaue ich ganz privat am liebsten.
Tatsächlich James-Bond-Filme mag ich sehr. Und auch hier und da Science-Fiction, das schaue ich mir tatsächlich gerne an.
Meine Kinder dürfen bei mir...
Ab und zu mitgucken.
Okay, was dürfen sie auf keinen Fall?
Ach, Kinder haben manchmal auch natürlich eine Narrenfreiheit. Klar, achtet man da drauf und versucht sie zu guten Menschen zu erziehen, aber man sollte es dann vielleicht auch nicht so ernst nehmen.
Heimat heißt für mich?
Tatsächlich Thüringen und vielleicht tatsächlich auch die Rostbratwurst, ja.
Ein Tag war gut, wenn?
Die Sendung gut gelaufen ist und ich danach zufrieden draufblicke, dass wir es ordentlich gemacht haben, dass kein Fehler passiert ist und dass wir das, was wichtig war, gut rübergebracht haben. Dann bin ich sehr zufrieden.
Du bist sportlich, das sieht man dir auch an. Was machst du heute, um fit zu bleiben?
Mittlerweile jogge ich. Ich habe das früher überhaupt nicht gemocht. Habe früher viel Sport gemacht, viel Mannschaftssport, dann war Saisonvorbereitung und dann war immer das Lauftraining das Erste, was so im Frühjahr anstand. Ich hab's nicht gemocht und mittlerweile, ich hatte dann eine schwere Knieverletzung, musste wieder in Tritt kommen und habe dann angefangen, notgedrungen zu laufen. Mittlerweile ist es für mich ganz wichtig, weil es unglaublich hilft beim Abschalten und beim Nachdenken über das ein oder andere, was einen vielleicht noch dann am Abend im Studio oder in der Nachrichtenwelt erwartet. Und da mache ich das mittlerweile sehr gerne. Braucht dafür aber auch Ruhe tatsächlich. Also auch das Alleinsein in dem Zusammenhang zu sagen, ich laufe jetzt, suche mir einen Wald und laufe da durch. Das ist etwas, was mir wirklich wichtig ist.
Wie lange, wie oft läufst du?
Oh, wenn es gut läuft, dreimal die Woche und hier und da auch gerne mal 12 Kilometer oder 13.
Oh, nicht schlecht.
Naja, es könnte auch schneller sein, wollen wir es nicht übertreiben.
Man soll ja langsam laufen. So. Es könnte
daran
schneller
halte ich
sein.
Mich.
Naja, gut, okay. Du hast auch erfolgreich Tennis und Badminton gespielt.
Das stimmt. Tennis habe ich tatsächlich während meiner Jugend sehr intensiv gespielt, auch mit großer Begeisterung, habe die ganzen Nachmittage eigentlich auf dem Tennisplatz verbracht mit meinen Freunden. Das war bei uns sozusagen unweit möglich in Jena und habe das wirklich sehr intensiv und sehr gerne gemacht. Irgendwann hatte ich sogar mal einen Ausrüstervertrag, das war ganz okay. Aber am Ende muss man sagen, es gab viele, die doch wesentlich besser waren als ich, aber ich habe es sehr gerne gemacht, das auf jeden Fall.
Und Badminton?
Da kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Es gab den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia und bei uns an der Schule waren 2, 3 sehr gute, teilweise Nationalspieler. Und die suchten dann plötzlich aber noch jemanden, weil das eine Mannschaft aufzubauen galt. Und als Tennisspieler, man hatte einigermaßen eine Koordination mit einem Schläger, das ging ganz gut. Und ich fiel also nicht weiter negativ auf und war dann mit dabei, habe dann sogar noch einen Landesmeistertitel damit abgeräumt. Aber ich war nur dabei, sagen wir es mal so.
Ich habe das mal gespielt. Ich finde Badminton schon ganz schön anstrengend.
Ist es auch.
Ist es, ne? Also, und man darf ja nicht Federball sagen. Das ist ja was anderes.
Das stimmt.
Federball ist dann die Freizeitvariante vom
harmlos.
Badminton. Also Tennis und Badminton. Ich kann mir vorstellen, du guckst dann auch Tennis im Fernsehen. So ein schönes Grand Slam Turnier darf dann schon sein, ne?
Tatsächlich, also früher massiv, nächtelang Australian Open und solche Sachen, US Open vor dem Fernsehgerät gehangen bin. Sowieso. Da ging sehr viel Zeit drauf, Menschen dabei zuzusehen, wie sie eine Filzkugel über ein Netz prügeln. Aber wenn man selbst mal den Schläger in der Hand hatte, dann findet man das spannend.
Warst du mal live irgendwo dabei?
Nein, das habe ich bisher nicht geschafft. Irgendwann mal nach Wimbledon, das wäre nicht schlecht, aber die Karten sind unheimlich teuer.
Ja. Du wirst in diesem Jahr 45.
Das stimmt, ja.
Ja? Macht das was mit dir?
Na, ich merke, dass ich nicht jünger werde. Manche Dinge hat man früher einfach so weggesteckt, die fallen einem jetzt doch wesentlich schwerer, das merkt man. Am Ende ist es aber kein großer Unterschied.
Macht man da jetzt weitere Pläne, Ziele? Bist du so jemand, der sagt, ja, ist wieder eine Zäsur, gucke ich mal, was als nächstes kommt?
Tatsächlich nicht. Ich bin im Grunde genommen irgendwie schon ein getakteter und strukturierter Mensch. Das bringt natürlich auch der Job so ein bisschen mit sich. Aber dass ich jetzt zum Beispiel einen Lebensplan gehabt hätte und ich wollte jetzt das erreichen und dann dies und dann jenes, überhaupt nicht. Auch die Tatsache, dass ich am Ende Journalist geworden bin, das hat sich aus Interesse so ergeben, aber es war nie mein großes Ziel. Ich war nie bei einer Schülerzeitung oder beim Studentenradio oder irgendwas, sondern es ergab sich dann plötzlich so. Und dann kam eins zum anderen und heute stehe ich hier.
Du hast Politikwissenschaften studiert, du hättest also auch in die Politik gehen können.
Das stimmt theoretisch, ja, aber die wahrscheinlichere Lösung wäre gewesen, dass ich einfach meine Doktorarbeit schreibe, wie das irgendwann mal vorgesehen war. Das war alles schon eingetütet und dann wäre ich jetzt an einer Uni und würde ehrbare Bücher lesen und vielleicht manches schreiben. So finde ich es auch nicht schlecht, ist noch ein bisschen praktischer.
Könntest du dir vorstellen, Politiker zu sein?
Manchmal denkt man sich, dass es der ein oder andere Politiker vielleicht gar nicht so gut macht und man sich dann denkt, ah, das hätte man glaube ich auch besser lösen können, aber da man jetzt auch durch den Reporter und all das, was man sozusagen im Beruf macht, sieht man natürlich auch hinter die Kulissen und stellt fest, was das für ein, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, für den ein oder anderen Politiker ein Mörderjob ist und was das für ein Pensum bedeutet. Ich habe zum Beispiel mal die Kanzlerin auf Auslandsreise begleitet. Das ist ein, als es noch Angela Merkel war, ein Pensum, das da abgerissen wird, von einem Gespräch zum nächsten Pressegespräch, zu diesem und zu jenem. Da sind 16 Stunden überhaupt nichts. Und Frau Merkel war bekannt dafür, keinen Schlaf zu brauchen. Eine Fähigkeit, die ich nicht habe. Also ja. Es war wirklich, das ist nicht ganz einfach.
Wir schimpfen oft über Politiker, gerade jetzt in diesen Zeiten. Aber wir gucken manchmal eben vielleicht doch zu wenig hin, was das bedeutet, diesen Job zu machen. Du hast es ja gerade gesagt.
In der Tat, so ist es. Wir hatten neulich Robert Habeck zum Beispiel, um mal das Beispiel zu nennen, zu Gast bei uns bei MDR Aktuell, war bei uns im Studio um 20.30 Uhr. Ich weiß, vorher schon wurde er begleitet, das ging um 7 in Berlin los, Handwerkermesse, danach der Firmenbesuch, danach dieses. Man ging davon aus, da hatte vorher noch eine Podiumsdiskussion hier in Leipzig, dann war er bei uns zum Interview, um danach dann nach Jena zu fahren, um dort noch ein Hintergrundgespräch mit Hauptstadtjournalisten zu haben, um dann auch noch ein Telefonat mit dem Kanzler zu führen. Das sind alles so Abläufe, die den wenigsten vertraut sind. Das hat mit Herrn Habeck nichts zu tun, um das nicht falsch zu sagen. Aber es ist tatsächlich der Beruf, was der mit sich bringt, das ist schon anstrengend.
So brunchen gehen, ist das was für dich?
Habe ich lange nicht gemacht tatsächlich. Ist aber, bei uns gibt es immer Osterbrunch in der Familie. Das wird sehr gerne gemacht. Am Ende ist es eigentlich ein ausgedehntes Frühstück und dann fällt der Brunchteil, der ja auch irgendwie mit dazugehört, fast so ein bisschen hinten runter. Aber das machen wir schon sehr gerne, ja.
Ist bei euch so Frühstücken am Sonntag anders als in der Woche?
Ja, weil dann alle da sind und dann sitzen wir auch alle schön am Frühstückstisch. Da müssen auch die Kinder dann durch, obwohl sie vielleicht doch länger schlafen würden wollen, aber das ist uns schon recht wichtig. Ich bin so ein Frühstücksmensch und frühstücke dann sehr gerne und sehr lange, auch weil das die Zeit ist, wenn ich zum Beispiel noch zu Hause bin und alle anderen schon das Haus verlassen haben, dann frühstücke ich und dabei lese ich dann viel Zeitung, viel Online-Artikel, höre Radio, auch Podcasts, um da so ein bisschen eben auch meiner Leidenschaft und meinem Beruf zu frönen. Ja.
Und Kaffee?
Kaffee ist ganz wichtig.
Ist ganz wichtig. Bist du als Thüringer auch ein Kuchenfan? Ich weiß, dort wird ja wahnsinnig gut und viel gebacken.
In der Tat, ja. Meine Frau sagt immer, das sei bei mir die wichtigste Mahlzeit. Kaffee und ein Stück Kuchen ist von entscheidender Bedeutung. Blechkuchen, so aus Thüringen, sehr gerne. Können die Sachsen genauso gut. Kann man sehr gut und sehr gerne essen. Mhm. Finde ich sehr gut. Ein bisschen aufpassen muss man in der Tat. Ich merke es an den Anzügen. Jedes Mal, wenn man dann einen anzieht, dann stellt fest, oh, komisch, der Anzug ist eingelaufen.
Lieber Gunnar, du bist ein Fußballfan. Welcher Mannschaft drückst du die Daumen?
Also zum einen, da ich aus Jena komme, drücke ich sehr gern dem FC Kaisers Jena die Daumen, auch wenn er in Ligen unterwegs ist, die manche nicht als Fußball bezeichnen würden. Aber so ist es nun mal. Dann ist es meine neue Heimat Leipzig. Ich kann mich auch mit RB Leipzig durchaus anfreunden. Und ein bisschen ein Herz schlägt auch für den FC Bayern München, das muss ich zugeben. Früher aber mehr als momentan. Okay. Aus meiner Sicht darf er nicht deutscher Meister werden. Das wäre einfach nicht richtig.
Ich habe gehört, du warst beim Champions-League-Spiel Leipzig in Madrid.
In der Tat, das habe ich mir gegönnt, eine Auslandsreise mal mitzumachen. Und wenn es schon gegen Madrid geht, in Madrid, im Santiago Bernabeu, das guckt man sich an. Schade, dass sie nicht gewonnen haben, Schiedsrichter.
Genau. Noch 2 Monate, dann haben wir die Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland. Wie sehr freust du dich da drauf?
Auch schon sehr. Ich kann mich noch gut erinnern an die Weltmeisterschaft 2006, war ich auch schon in Leipzig. Und es war eines meiner ersten Erinnerungen an Leipzig, wie ich in der Innenstadt war und plötzlich die Holländer kamen. Und das eine unglaubliche Stimmung war. Es war grandios. Man musste einfach nichts anderes tun, als am Straßenrand sitzen und sich das Spektakel anzuschauen. Ohne dass man sozusagen im Stadion war, war es schon toll. Und ich erhoffe mir das jetzt auch für die Europameisterschaft so ein bisschen. Wir haben ja durchaus in Sachsen sehr attraktive Spiele.
Also ich nehme da immer ein bisschen Urlaub, um so viele Spiele wie möglich gucken zu können. Vielleicht dieses Jahr auch mal ein Public Viewing irgendwo mit zu erleben. Was meinst du, wie weit könnten wir es schaffen dieses Jahr?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Dass wir was mit dem Titel zu tun haben, das glaube ich persönlich nicht. Auch wenn ich ab und zu Berufsoptimist bin, aber da so weit reicht mein Glaube dann doch nicht. Aber wenn wir die Vorrunde einigermaßen anständig überstehen, dann muss man ja fast schon sagen, ist ein Erfolg.
Dann gucken wir mal, was das Turnier noch mit uns allen macht. Und ich denke da gern an 2006 zurück, ja.
Das war toll.
Ist Julian Nagelsmann der richtige Bundestrainer aus deiner Sicht?
Naja, ist zumindest der die Aufgabe gerade inne hat. Ob er jetzt tatsächlich der geborene Nationaltrainer ist, auch da gehen die Meinungen, glaube ich, auseinander. Ich glaube, dass es ein sehr guter Trainer ist, aber ich glaube eher so ein Konzepttrainer. Als Nationalmannschaftstrainer muss man, glaube ich, eher so die Emotionen ansprechen. Ob er da der Richtige ist, es wird auch diese EM zeigen.
Du bist ein echter Thüringer, haben wir schon drüber gesprochen. Und Herbert Roth, ne? Der hat gesagt, ein Sonntag ohne Thüringer Klöße verlöre viel von seiner Größe. Bist du jemand, der das mag?
Ja, doch, sehr.
So mit Soße.
Ja, gehört schon dazu. Am Ende sind es doch diese Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. Und dazu gehört am Ende auch das Klischee eines Thüringer Klößes. Aber ja, klar, unglaublich gerne sogar.
Kannst du das auch kochen? Kannst du das machen?
Kochen wäre jetzt übertrieben. Also, aber in der Tat, sagen wir mal, einen Kloß formen und den dann entsprechend sieden zu lassen, das kriegt man noch hin. Aber ob das schon als Kochen gilt, das würde ich, glaube ich, bestreiten.
Aber den
wollen.
Kloß, die Kloßmasse muss man ja erstmal hinkriegen. Oder kauft ihr sowas inzwischen fertig?
Mittlerweile, der Einfachheit halber, wird es tatsächlich gekauft, weil sonst wird es irgendwann zu aufwendig.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lecker mit viel Soße. Und was magst du sonst noch aus der Thüringer Küche?
Jetzt nicht nur eine Roster, sondern auch tatsächlich die Thüringer Wurst. Das ist schon eine gute Sache, wo man dann auch, wo auch da bin ich gerne mal unterwegs und fahre mal schnell in die Heimat und fall dann doch beim Fleischer ein und kaufe los. Das mache ich auch sehr gerne. Das gefällt mir sehr. Und du hast den Blechkuchen schon angesprochen. Klar, gehört dazu.
Wir haben Frühling. Für die meisten heißt das auch, der Sommerurlaub ist schon geplant. Bei dir auch?
Wir planen tatsächlich ganz schlecht mit dem Sommerurlaub, sind meistens eher so von der spontanen Sorte. Und deshalb, wir buchen nicht früh, wir sind da eher so von der spontanen Sorte. Dann artet es aber meistens aus, wir machen dann sehr gerne so einen Europa-Trip und fahren einmal quer durch Europa. Entweder nach Skandinavien, da sind wir sehr oft, aber auch mal nach England oder von Italien über Frankreich und dann Österreich noch mitgenommen. So ein bisschen tatsächlich on the road, würde man sagen.
Mhm. Gehen wir mal ein bisschen über Europa hinaus. Gibt es für dich so ein Traumziel, ein Urlaubsziel, wo du sagst, nur irgendwann will ich da mal hin?
Durchaus Australien, Neuseeland, das wäre sicherlich schon toll, aber es ist halt wirklich unglaublich weit und da muss man auch erstmal die Zeit für haben und sicherlich auch das Geld. Also das ist schon ein bisschen weiter weg, aber das ist etwas, das wird sicherlich irgendwann noch kommen. Meine Frau will nach Hawaii, mal gucken, wie wir uns einigen.
MDR aktuell ist deine Sendung, dich fasziniert Politik, politische Zusammenhänge. Die Weltlage ist angespannt, wir haben Kriege, Krisen, Klimakatastrophen, also viele schlechte Nachrichten. Hm. Wie schaffst du das zu verdauen, auch in deiner Sendung?
Am Ende hilft die Sendung natürlich, auch damit so ein bisschen besser klarzukommen. Und trotzdem kann man sich angesichts der schwierigen Lage, die momentan durchaus nicht ganz einfach ist, doch nicht ganz davon freimachen, dass es einen natürlich auch verfolgt und ein bisschen bedrückt. Und am Ende, das höre ich ganz oft in so Gesprächen, dass wir häufig nur schlechte Nachrichten rüberbringen. Ganz falsch ist es nicht und doch gehört es irgendwie
gefühlt
auch
ist es gerade so,
dazu.
Ne?
Ja, ist so. Und man kann es immer nur abarbeiten, so wie die Welt nun einmal ist, weil wir bilden sie am Ende nur ab und versuchen einzuordnen. Aber was geschieht, das bewegt sich außerhalb unseres Einflusses.
Mhm. Wie sehr machst du dir Sorgen mit deinen beiden Kindern?
Es ist angespannt, aber ich glaube, so die ganz große Angst und Sorge, die muss man auch nicht heraufbeschwören und heraufreden. Ja, die Lage ist sicherlich an verschiedenen Fronten schwierig. Dazu gehört tatsächlich die wirkliche Kriegsfront nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ja, es geht auch mit sicherlich der Klimakrise einher. Und am Ende ist aber, glaube ich, in beiden Situationen das Ganze mit ein bisschen Abstand und einem kühlen Kopf. Da muss man den Kopf am Ende nicht in den Sand stecken.
Wie gehst du privat mit Nachrichten um? Konsumierst du ständig, weil du interessierst dich ja auch dafür? Oder sagst du manchmal, nee, jetzt brauche ich einfach mal eine Pause von der Weltpolitik?
Auch das gibt es natürlich, dass man mal so 2-3 Tage tatsächlich oder vielleicht sogar mal eine Woche, wenn man jetzt im Urlaub unterwegs ist, dann verfolgt man es nicht so intensiv. Und das ist auch gut so. Man ist ja sonst in einem Hamsterrad. Aber so ganz ausblenden, das will ich zugeben, kriege ich dann irgendwie doch nicht hin. Mhm. Und da ist es nicht so ganz einfach, dann komplett abzuschalten. Aber so ein bisschen Abstand hier und da, das geht vielen Menschen so, egal worum es geht, das kann schon helfen. Und das gehört, glaube ich, auch in unserem Geschäft, in unserem Job mit dazu, da auch mal ein bisschen wenigstens loslassen zu können.
Mhm. Was wünschst du dir für MDR aktuell?
Dass die Zuschauer weiter uns vertrauen und uns doch wie all die letzten Jahre und Jahrzehnte treu bleiben. Man merkt das schon, dass wir am Ende auch ein bisschen ein Lagerfeuer sind, wo sich die Menschen drum versammeln und jeden Abend, und zwar zu Recht, davon ausgehen und damit rechnen, dass wir kommen und die Dinge ihnen ja, aufbereiten und sagen, was heute wichtig war. Und da vertraut man uns, Gott sei Dank, das merkt man in unseren Zuschauerzahlen und in Reaktionen. Und dass das möglichst lange erhalten bleibt, das ist auch unsere Aufgabe jeden Tag, das so umzusetzen, dass es so bleibt. Manchmal gelingt uns das ganz gut und manchmal, was sagt man auch am Tag danach, ich glaube, das Thema haben wir nicht gut angepackt. So viel Wahrheit gehört auch dazu.
Lass uns mal über Brisant sprechen.
Oha.
Ich habe dich da als Moderator von Brisant erlebt. Da bist du irgendwie eingesprungen oder war das geplant?
Ein
oder was
Feuerwehreinsatz allererster Güte. In der Tat, Boulevardmagazin Brisant in der ARD jeden Tag 17.15 Uhr. Und ich sitze wohl erwartend meiner 19.30 Uhr Sendung oben in meinem Büro. Es ist kurz vor 17 Uhr und auf einmal klingelt mein Telefon und meine Chefredakteurin ist dran. Gunnar, kannst du dir vorstellen, in 15 Minuten in der ARD Brisant zu moderieren? Ich saß aber noch im T-Shirt und in der Jeans, hatte keine Maske gesehen und sagte, ja, wenn du anrufst, wird es schon ernst sein. Und es war tatsächlich so, dass der Kollegin Camilla, die das normalerweise natürlich wunderbar moderiert, einfach die Stimme wegblieb.
Ach je.
Und dann war guter Rat teuer und dann war es natürlich klar, dass man hilft und dann springt man rein. Am Ende ist es eine Fernsehkamera und ein Fernsehstudio. Das wird schon.
Ich fand dich sehr souverän da. Es wäre da nichts anderes geplant gewesen. Also ich habe gesagt, Mensch, das könnte der Gunnar öfter machen.
Ah, ich dann da wiederum muss ich sagen, ich kenne mich, glaube ich, mit den Themen hier und da doch zu wenig aus. Mhm. Die Sendung hatte ich Glück. Da waren viele Sachen drin, wo ich noch so einigermaßen wusste, worum es geht. Aber wenn es dann, sagen wir mal, zu sehr in den Glamour-Bereich geht oder auch so, dass das ein oder andere Königshaus in der dritten Familienabstufung und der Cousin noch, da habe ich dann Schwierigkeiten, das will ich zugeben, eine kleine Bildungslücke. Da fehlt mir das Wissen.
Aber so sonst Promis und ihre Macken, also das, also ich kann mir vorstellen, man könnte dich öfter danach fragen. Also ich fand es richtig gut.
Ich habe es aber auch gern gemacht, muss ich zugeben. Es ist doch mal was anderes gewesen. Eben nicht immer nur die Schrecken der Welt und den Tod, wie er dann doch bei uns in der Sendung äußerst häufiger vorkommt, verkünden zu müssen, sondern tatsächlich auch mal das etwas Leichtere und das etwas Entspanntere. Hat auch was gehabt, würde ich zugeben.
Lieber Gunnar, gab es denn bei deiner Fernseharbeit mal so eine richtig schöne Panne, über die wir reden können?
Es gibt immer wieder so kleine Pannen. Ich kann mich entsinnen, wir hatten, war im Studio 1930, MDR aktuell, und neben mir meine Kollegin vom Sport, Mo Krüger. Und plötzlich machte Mo einen Witz. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging. Der Beitrag lief gerade und sie machte so eine scherzhafte Bemerkung, die war aber tatsächlich lustig. Ich wirklich kriege es nicht mehr zusammen, was es war. Und ich musste so lachen. Und vielleicht kennst du es, wenn man, oder die Zuschauer, die Zuhörer wissen es auch, wenn man einmal so richtig lacht, dann tatsächlich wieder den Schalter umzulegen und gerade auch in einer Nachrichtensendung wieder ernst zu sein. Ganz, ganz schwierig. Gott sei Dank ging es dann doch. Es war nur was ganz Kurzes. Ohne Atmen hat man es geschafft. Aber es war schwierig und da hätte viel schief gehen können, muss man sagen.
Wie schaust du dich eigentlich selbst im Fernsehen? So guckst du dann, wie war es denn und wie war ich denn?
Ach, na, manchmal guckt man sich's schon an, auch weil man neigt ja dann dazu, plötzlich irgendeine kleine Macke zu entwickeln. Und am Ende zuckt man ständig mit dem Arm oder mit der Schulter oder weiß der Geier. Dann guckt man schon noch mal drauf, ob man es einigermaßen gut gemacht hat, ohne dass es sonderlich auffällig war. Aber nicht, gar nicht so oft tatsächlich. Da ist das innere Gefühl nach der Sendung noch ein wichtigeres, ob man es ganz gut hingekriegt hat oder nicht.
Was sagen deine Kinder, wenn die Papa im Fernsehen sehen?
Ach, ist tatsächlich.
Kennen die nicht anders?
Ja, hat tatsächlich keine große Bewandtnis. Irgendwann hat mein Sohn, da war er noch wesentlich kleiner, hatten sie im Kindergarten, waren viel erzählt über die Eltern, was machen die so beruflich? Und alle anderen konnten was Handfestes erzählen, was die Eltern so machen. Und mein Sohn war so ein bisschen zwischen Baum und Borke und konnte nicht so richtig als, glaube ich, Vierjähriger beschreiben, was macht der Mann eigentlich? Er geht immer weg, aber ja, aber was soll's? Hat mir dann die Frage entgegengeworfen, nachdem ich ihn abgeholt hatte aus der Kita, Papa, warum ist aus dir eigentlich nichts geworden?
Na, schönen Dank. Für deine Arbeit weiterhin alles, alles Gute. Bleib wie du bist, so sympathisch. Bleib gesund,
dir.
Das ist wichtig. Und danke für diesen schönen Sonntagsbrunch.
Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Gunnar Breske, unser Mann bei MDR aktuell, unsympathisch und bodenständig kommt er daher. Wie wir gehört haben, ist er auch ein Genussmensch, mag die Bratwurst und den Kuchen aus Thüringen. In unserem Podcast Marius Genüsse geht's auch um die schönen Dinge des Lebens. Und auch diesen Podcast bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.